Where is the text of the Jagannath Ashtakam? Ich habe heute eine Überraschung für euch alle mitgebracht. Und zwar Gebete zu Lord Jagannath, die wir dem Krishna Lila Stava entnommen haben. Vielleicht kannst du das unter den Matisis verteilen, einer von euch, und du vielleicht unter den... Das Krishna Lila Stava ist ein interessantes Schriftwerk, was Sanatana Goswami verfasst hat, wie er sagt, die Freude von 108 Ehrerbietungen zu genießen. Was in diesem Werk auffällt, ist, dass bestimmte Vignetten, also Ausschnitte von Krishnas transzendentalen Spielen genommen werden, die werden dann gechantet, und dann tut man jeweils nach einem Abschnitt Obeisances machen. Obeisances 1, Obeisances 2. Und auf diese Weise verbindet man drei sehr machtvolle devotionale Prozesse, nämlich mit dem Körper Ehrerbietung darbringen, mit der Sprache Gebete sprechen und mit dem Geist in Meditation versenkt sein. Dieses Krishna Lila Stava ist, wenn ihr so wollt, ein Guidebook oder eine Leitschnur zu einer kompletten spirituellen Erfahrung, wo also der Körper, der Geist und auch das Herz, was in der Meditation eingesetzt wird, beschäftigt wird. Also das Schönste, was es gibt, ist, das Krishna Lila Stava nach Vrindavan mitzunehmen und dann diese Mantren zu chanten und sich dann immer nach einem gewissen Abschnitt dann also die Obeisances darzubringen. So, heute werden wir 5 Mantren chanten zur Ehren von Lord Jagannath. Ich werde sie einfach vorchanten und ihr bitte nach. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Der erste Mantra wendet sich an Lord Jagannath, der auf einem blauen Berg am Ufer eines Ozeans aus Salz residiert. Der zweite ist ein Gebet um Schutz. Der dritte Mantra ist auch etwas Besonderes und der vierte und fünfte auch. Aber ich möchte eure Aufmerksamkeit ganz besonders auf den ersten und zweiten Mantra richten, wo man um Barmherzigkeit und um Schutz betet. Bitte chantet mir nach. Chidaganata Nilatri Shiro Mukutaratnahe Daru Brahman Ganashyama Prasida Purushottama Prafulla Pundarikaksha Lavana Bitatamrita Gutiko Daramang Pai Nana Boga Purandara Niyadara Sudadayin Indradyumna Prasadita Subhatra Larana Vyagra Ramanuja namostute. Gundicha rata yatradi. Mahotsava vivardana. Bhakta vatsala vandetvam. Gundicha rata mandanam. Dinahina mahanicha. Dayatri kritamanasa. Nityanutana mahatmya. Darshin Chaitanya Vallabha. Wunderschönes Gebet, was so ein bisschen das highlightet, was die Devotees von Lord Jagannath für ihn empfinden. Es beschreibt die Augen von Lord Jagannath. Schaut sie euch bitte an, diese großen, riesigen Augen, die ja alles sehen, die geöffnet sind wie die Blütenblätter einer Lotusblume, nicht? Einer offenen Lotusblume, die nicht verschlossen ist. Und der nächste Text. Oh ja, wo es heißt, du gibst den Nektar deiner Lippen. Das heißt nicht, dass Lord Jagannath alle abküsst, sondern das heißt, dass die Speise, die ihm geopfert wird, es sind 54 Opferungen am Tag, gekostet werden von seinen Lippen, und die, das Prasadam, nicht, diese Grace Food, sagt man, diese Barmherzigkeitsspeise, dann den Devotees zugänglich gemacht werden, und die also ganz nektarhaft ist, weil sie den Nektar der Lippen Gottes trägt. Okay. Das heißt, dass die Hände von Lord Jagannath niemals trocken werden in Jagannath Puri, weil immer eine Opferung nach der anderen reingetragen wird. Und dann wird von diesem Festival gesprochen, wo Lord Jagannath den Tempel verlässt, um seine Barmherzigkeit den Leuten darzubringen, die auf der Straße sind, auf der Straße einhergehen. Das heißt, wir alle leben auf der Straße nach weltlicher Sicht, weil wir weltlichen Tätigkeiten, eben Straßentätigkeiten nachgehen. Der letzte Text ist, dein Herz schmilzt. Nicht von Feuer, sondern da gibt es ein anderes Feuer, das Feuer des Mitgefühls für diejenigen, die hoffnungslos sind und die gefallen sind. Ein sehr schöner Text, der sich im Krishna-Lila-Stava finden lässt. Jetzt singen wir Jai Radha Madhava und dann kommt die Vorlesung über Furchtlosigkeit. Jai Jai Radha Madhava Kunya Bihadiya Adha Madhava Kunya Vihari Jaya Radha Madhava Kunya Vihari Pidana vallava Niri varadhari Pidana vallava Niri varadhari Yasodhanandana Vrajajana Ranjana Yasodhanandana Vrajajana Dandana. Namunatira Vanachari. Namunatira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunya Vihari. Jaya Radha Madhava Kunya Vihari. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Nitya Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Prajarine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Sadarine Jaya Sri Krishna Chaitana Prabhu Nitananda Sri Advaita Gadadhara Shiva Shari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Heute möchte ich sehr gerne zu euch über eines meiner Lieblingsthemen sprechen, über die spirituelle Entwicklung des Menschen. Es ist ohne Zweifel der wichtigste Augenblick im Leben eines Menschen, wenn er den festen Entschluss fasst, nicht nur mit dem spirituellen Leben zu beginnen, sondern dem spirituellen Leben die Priorität zu geben. Dieser Augenblick, wenn sich ein Lebewesen aus freien Stücken entscheidet, seiner spirituellen Entwicklung oder seiner Beziehung zu Krishna den ersten Platz im Leben einzuräumen, Das ist ein Augenblick, wo die ganze Schöpfung drauf gewartet hat. Das ist ein Augenblick, wo Ketten zerspringen, wo Ozeane sich bewegen, wo die himmlischen Wesen tanzen und wo Krishna den Fall eines Lebewesens sehr ernst nimmt. Dieser Augenblick, wo dieser feste Entschluss kommt, ich gebe dem meiner Beziehung zu Krishna meine Priorität, den ersten Platz in meinem Leben, ist ein unglaublich wichtiger Augenblick. Es ist ein richtiger Einschnitt im Leben. In den Upanishaden gibt es einen tollen Text, der oft gechantet wird. Tamasima Jyotir Gama Mrityuam Mrityam Gamaha. Nicht? Dieser Text sagt, von der Dunkelheit gehe ich zum Licht. Aus der Welt des Todes gehe ich in die Welt der Todlosigkeit. Dieser Entschluss, ne? Die Welt der Dunkelheit zu verlassen, die Welt der Illusion zu verlassen und die Welt des Todes zu verlassen, das ist ganz markant. Wer das einmal verstanden hat, ich meine jetzt richtig verstanden hat, nicht so einfach, dass es an seinem Verstand vorbeigegangen ist, sondern das einfach mit seinem ganzen Willen umarmt hat, diese Vorstellung, der ist auf einem höchst interessanten Pfad. Und ich möchte gerne darüber sprechen, was er braucht, um diesen Pfad zu Ende zu bringen. In der Bhagavad Gita gibt es ein Kapitel, wo sehr genau, eigentlich sehr exakt, die Dinge gegeben, erwähnt werden, die nötig sind, um diese Reise in die spirituelle Welt zum Ende zu bringen. Es wird davon Geam gesprochen, das heißt Dinge, die man tut, um Erleuchtung zu bekommen, um zur Erkenntnis zu kommen. Und die erste Eigenschaft, die dort erwähnt wird, ist Abhayam, Furchtlosigkeit. Frei von Ängsten zu sein. Wer von Angst regiert wird, bleibt erstarrt im matteren Leben. Ihr wisst es bestimmt, wenn eine Schlange einen Hasen fixiert, dann bebt der Hase zuerst, aber dann erstarrt er vor Furcht und wird ein leichtes Opfer für die Schlange, die zupackt. Er wird ein Opfer seiner Angst, ein Opfer seines Geistes. So, die Menschen, die ein matteres Leben führen, sind, und jetzt wird es sehr interessant, entweder von offenkundiger oder von verdeckter Angst zum Erstarren gebracht worden. Die meisten Leute bewegen sich in verdeckter Angst. Das heißt, ihnen sind ihre Lebensängste nicht klar. Sie haben das total mit einem Vorhang abgedeckt. Wie jemand, der Gerümpel in eine Ecke tut, sieht man oft bei uns in der Fasanenstraße und davor so einen kurzen Vorhang hängt. Ne? So geht es den meisten Menschen. Die sind sich nicht bewusst darüber, dass sie tief im Inneren von Angst besetzt werden. Obwohl sie sich nicht darüber bewusst sind, wird ihr Bewusstsein von Anklammern, von Anhaften, von nicht aufgeben können regiert und ist somit ganz tief genährt aus dem Inneren von dieser verdeckten Angst, die in der Gerümpelkammer ihres Bewusstseins ist, verdeckt von einem Vorhang. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch geschrieben, Der Weg des großen Abschieds, in dem ich versucht habe, ein bisschen darüber zu sprechen, wieso Leute von der Angst regiert werden. Und ich möchte euch das gerne vorlesen. es ist im siebten Kapitel, der große Abschied heißt dieses Kapitel. Es gab einmal eine Ansiedlung von Geschöpfen am Grunde eines großen kristallklaren Flusses. Die Strömung des Flusses ging ruhig über alle hinweg, ob jung oder alt, reich oder arm, gut oder böse. Die Strömung ging ihren eigenen Weg, denn sie kannte nur ihr eigenes kristallklares Selbst. Ich würde dir empfehlen, eine Zusammenfassung zu geben, das ist schwierig zu übersetzen. Jedes Geschöpf klammerte sich auf seine eigene Weise fest an die Steine und Zweige im Flussbett. Denn ihre Art zu leben bedeutete sich festhalten. Von Geburt an hatte man ihnen beigebracht, der Strömung zu widerstehen. Aber unter ihnen gab es ein Geschöpf, das eines Tages sagte, ich habe es so satt, mich immer festzuhalten. Ich kann es zwar nicht mit meinen Augen sehen, aber ich vertraue trotzdem darauf, dass die Strömung schon weiß, wohin es geht. Ich werde loslassen, damit mich das Wasser vortragen kann, wohin es will. Denn wenn ich mich weiter festhalte, werde ich ja vor Langeweile sterben. Die anderen Geschöpfe lachten und sagten, du Narr, lass nur los, und du wirst schon sehen, wie die Strömung, die du so sehr verehrst, dich packen wird und gegen die Felsen schmettert, und du wirst schneller daran sterben als an der Langeweile. Aber dieses eine Geschöpf hörte nicht auf sie. Es holte einmal tief Luft und ließ los und wurde sofort herumgewirbelt und von der Strömung in Richtung Felsen geführt. Aber noch rechtzeitig trug die Strömung das Geschöpf, das sich nicht mehr festhalten wollte, vom Grund des Flusses frei und es wurde nicht mehr länger geschunden und verletzt. Und all die Geschöpfe, die sich stromabwärts angesiedelt hatten und die es nicht kannten, riefen, seht ein Wunder, ein Geschöpf wie wir und doch fliegt es. Seht, der Messias ist gekommen, uns alle zu erlösen. Und der, den die Strömung trug, sagte, Quatsch, ich bin nicht mehr der Messias als ihr alle auch. Der Fluss tut nichts lieber, als uns zu befreien. Wenn wir nur den Mut aufbringen, loszulassen. Unsere wahre Aufgabe ist diese Reise, ist dieses Abenteuer. Aber sie riefen nur umso lauter, Erlöser! Und klammerten sich dabei an die Felsen. Und ehe sie sich's versahen, war er gegangen und sie blieben allein zurück und spannen ihre Legenden von einem Erlöser. So, mit diesem Text wird der Versuch unternommen, dichterisch so ein bisschen zu beschreiben, was spirituelles Leben bedeutet. Es bedeutet von dieser Klammerangst, die uns, mit der wir uns mit der Materie verbinden und so tun, als wäre das ganz normal und als hätten wir überhaupt keine Angst. Uns zu befreien. Das ist die Idee des spirituellen Lebens. Aus Angst bleiben wir erstarrt in unserem Leben. Das heißt, wir bleiben im materiellen Leben. Die vedischen Schriften beschreiben die materielle Welt als Kuntaloka, als Ort dieser zersetzenden Angst, sich Krishna zu ergeben. Und sie beschreiben die spirituelle Welt als Vaikuntaloka, als der Ort, wo man frei von Kunta, frei von dieser Angst ist, dieser Klammerangst, dieser sich festhaltenden Angst, weil man denkt, wenn ich mich nicht festhalte, dann werde ich untergehen, dann werde ich vernichtet sein. Ein spiritueller Mensch lässt mutig los, ein materieller Mensch klammert sich angstvoll fest. An die Familiensicherheit, an die Sicherheit des Geldes, an die Sicherheit, die ihm Ruhm gibt, an die Sicherheit, die ihm ein gesunder Körper gibt. Aber auf all diesen sogenannten Sicherheiten ist ein Kreuz gemalt. Und damit meine ich ein Kreuz aus Abenteuer. Wir leben ja in Abenteuer. Abenteuer ist ein Dorf. Und da malen die Forstbeamten immer ein Kreuz auf die Bäume, die für das Fällen vorgesehen sind. Nicht? Also wo ihr einen Baum seht mit einem Kreuz, wisst ihr, bald kommt das Forstamt und fällt die. So auf unseren Sicherheiten, die wir haben, ist ein Kreuz gemalt. Es ist eine sehr fragile Sicherheit, eine sehr zerbrechliche Sicherheit, die, wie soll man sich ausdrücken, an die wir festklammern, die aber weggehen wird. Ich habe mich gerade mit Angst in der griechischen Kultur auseinandergesetzt. Und da gibt es ein sehr schönes Bild. Da wird gesagt, dass sich der Mensch festklammert, um so seine Existenzängste zu vertuschen. Aber wenn er das tut und ein Leben des Klammerns führt, wenn all die nicht eingestandenen Ängste in den 13 Sekunden vor seinem Tod aufkommen. Und er wird das sehen und ein fürchterliches fürchterlich erschreckt werden. Wer dann kommt, ist Hekate, die Göttin der Angst, die alles hochbringt, was man vertuscht hat. Fast wie in der Fasanstraße, wo irgendwann alles hinter dem Vorhang runter rausfallen wird und sich ergießen wird in die Wohnung, was hinter dem Vorhang aufgestaut ist. Es gibt da einige Vorhänge übrigens. Ich habe sie alle identifizieren können beim letzten Besuch. Abayam, Furchtlosigkeit zu haben und sich einfach übergeben zu können, einfach in den Strom von Krishnas Arrangierung fallen zu lassen, ist die größte Segnung. Und diese Furchtlosigkeit brauchst du, um deinen spirituellen Weg letztendlich erfolgreich zu Ende zu bringen. Das heißt, mit Erkenntnis zu Ende zu bringen. Der Name von meinem spirituellen Meister ist Abhaya. Abhay, der Furchtlose. Und ich finde, das ist ein unglaublich guter Name, den er hat, weil er auch Furchtlosigkeit vermitteln kann. Natürlich gibt es im Leben gute Ängste. Wenn zum Beispiel jemand Auto fährt und plötzlich läuft etwas nicht so gut im Verkehr und erreicht schnell das Steuerrad nach rechts oder nach links. Das sind gute Ängste, die ihm helfen können, zu überstehen. Oder wenn er spazieren geht und kommt plötzlich der Klippe zu nahe und er merkt, da ist es schlüpfrig, ich sollte mal ein bisschen nach rechts gehen. Also wenn so ein Reflex einsetzt, dann sind das gute oder beschützende Ängste. Aber die meisten Ängste und die Ängste, über die wir heute sprechen werden, sind Ängste, die uns fertig machen, die uns zersetzen, wie Säure, die in unserem Herzen ist. In der Bhagavatam wird gesagt, dass es eine große Ursache von allen Ängsten gibt. Und das ist das Gefühl, dass man getrennt ist von Krishna. Und dass etwas in dieser Welt getrennt von Krishna auftaucht. Wenn etwas uns widerfährt und wir denken, das ist, hat nichts mit Krishna zu tun, dann können wir Angst davor haben. Wenn uns aber das widerfährt, wenn uns etwas widerfährt und wir können den Bezug zu Krishna entdecken, vergeht die Angst automatisch. Selbst wenn wir den Tod sehen, als ein Diener Krishnas, haben wir keine Angst mehr vor dem Tod. Und also ich muss da meine Oma jetzt ein bisschen loben. Meine Oma hat kurz vor ihrem Tod, als wir uns alle aufregten, dass sie bald sterben würde, zu uns gesagt, Kinder, macht euch keine Sorgen um mich. Im Leben bin ich in der rechten Hand Gottes und im Sterben und Tod in der linken Hand Gottes. Wo ist das Problem? Die erleuchtete Oma. Die Krishna-Oma. Ja, ich muss mal hier gucken. Dieses Gefühl, getrennt von Krishna zu sein, das heißt das materielle Dasein. Und deswegen Angst zu haben, ist einfach materielles Dasein pur. Seht mal, Prabhupada hat ja gesagt, dass wir ursprünglich wie Funken in einem Feuer Teile Gottes sind. Wir gehören zu ihm. Aber im materiellen Leben, was da passiert ist, wir fallen aus dem Feuer, aus dem Krishna-Feuer heraus, auf den Boden des materiellen Daseins und haben Angst. Wie ein Funke, der, wenn er aus dem Feuer herauskommt, um sein Überleben kämpft, so sind wir alle, die wir mit diesem schwarzen Kreuz gekennzeichnet sind, Überlebenskämpfer, die letztendlich die Niederlage erleiden müssen. Und das wissen wir genau, deswegen haben wir Angst. Nun, Sadhana oder spirituelle Übungen sind wichtig, weil sie uns helfen, diesen fatalen Irrtum zu klären. Ein Mensch, der spirituelle Übungen macht und zwar regelmäßig ausführt, stellt eine Verbindung her in seinem Bewusstsein mit dem Göttlichen. Und dadurch, dass er diese Verbindung hat und in dieser Verbindung lebt vor allen Dingen, vergeht in ihm diese Angst oder diese Unruhe. Und das heißt, dass er losgelöst ist. Er ist nicht mehr so angehaftet, er klammert nicht, er ist nicht so besorgt, wenn der Körper nicht so gut funktioniert oder der Geist nicht richtig funktioniert oder das Geld nicht entwertet wird oder von ihm genommen wird. Er hat eine höhere Verbindung. Der Funke ist wieder im Feuer und hat deswegen keine Existenzängste mehr. Nun, im spirituellen Leben gibt es auch sogenannte Krisen. Und ich möchte heute darüber sprechen. Diese anderen Dinge, die ihr so ein bisschen gehört habt, sind euch bekannt. Spirituelle Krisen, warum gehen wir manchmal durch spirituelle Krisen hindurch? Zweifel, Umnachtungen, Ängste und so weiter. Es hat einen sehr wichtigen Grund. Ich meine, es gibt solche Krisen, die hervorgerufen werden durch falsche Ernährung und falsche Partnerschaften. Ich spreche jetzt aber von spirituellen Krisen. Zweifel, dass man... neulich hat mir jemand ein tolles neues Wort gesagt, dass man aus der Kurve fliegt, also vom Pfad abkommt und dann in eine Krise hineinkommt. Warum ist das da? Nun, das ist eine einfache Erklärung. Auf jeder Reise geht man in ein unbekanntes Gebiet hinein, wenn man eine richtige, lange, ausgedehnte Reise macht. Nun, bei der stärksten Reise aller Reisen, die spirituelle Reise, kommen wir auch in unbekannte Gegenden hinein. Und wo wir letztendlich hinkommen, ist zu einem Ort, den wir unglaublich fürchten. Ich nenne diesen Ort den inneren Schleier. Das ist der Schleier, den wir immer vor unsere Ängste gezogen haben. Und der manchmal geklappt hat, wie es manchmal in der Fasanstraße in unserem schönen Anwesen klappt, dass das alles verborgen ist, diese ganze riesige, diese unaufgeräumte Zeit von 10 Jahren, die da ja ist. Aber wenn man denn diesem Vorhang nahe kommt, ahnt man schon, oh mein Gott, da dahinter sind alte Rechnungen, dahinter sind Schulden, dahinter sind gammlige Stücke, Krankheitserreger, vielleicht sogar eine tote Ratte und so weiter. So kommen wir auf unserer spirituellen Reise irgendwann einmal zu diesem Schleier oder diesem Vorhang hin, diesem inneren Vorhang, mit dem wir versuchen, unsere Ängste zu übertünchen. Und wir merken irgendwie, dass dieser Vorhang aufgezogen wird. Dass alles, was in uns drin ist, zum Vorschein kommt. Auch die schlechten Eigenschaften, auch die tiefer sitzenden Ängste, die wir uns nicht eingestehen wollen. Wir werden plötzlich zu einer Konfrontation geführt mit dem Zentrum unserer Angst, das wir dann erleben müssen. Im spirituellen Leben, diejenigen, die echtes spirituelles Leben führen, sind immer wenige, aber es gibt solche auch, die praktizieren jeden Tag Atma Vichar, nennt sich das. Das heißt, die gehen in sich selber hinein und sehen mutig ihren Schwächen entgegen. Sie sehen mutig dem entgegen, was noch aufgeräumt werden muss. Sie sehen mutig dem entgegen, dass sie zwar auf der Reise sind, aber schon wieder 1000 Kompromisse eingegangen sind und sich wieder festhalten. Und die lösen das auf. Die machen das regelmäßig als eine Inventur in ihrem spirituellen Leben. Aber die Materialisten und auch die Materialisten unter den Spiritualisten, die also nicht das richtig verstanden haben und praktizieren, was bei ihnen der Fall ist, sie fürchten sich von dieser Selbstanalyse. Sie fürchten sich vor dem Guru, der kommt und ihnen sagt, wo sie noch arbeiten müssen. Und sie bedecken das immer wieder. Genau wie der Materialist, der einfach nicht mit seinen Schwächen und seinen Ängsten konfrontiert werden will, der einfach so ein Klammerleben führt, um das zu übertünchen, den Vorhang zieht. Aber wie wir schon gehört haben, 13 Sekunden, ich denke, das kann länger gehen oder auch kürzer, kommt das dann ganz in einer so massiven Art und Weise, dass man es niemandem wünschen will. Mein Opa hat sich so verhalten und im Augenblick, der hat keinen einfachen Tod gehabt, beide Opas nicht, das waren richtige Weltmeister im Klammern, sind die aufgesprungen, also der eine ist aufgesprungen und ist durch das ganze Hospital gerannt vor Angst. Viele wagen nicht, in den inneren Spiegel zu schauen. Auch ganz viele Hare Krishnas tun das aus Prinzip nicht, weil sie nicht wirklich an einer richtigen Spiritualisierung ihres Lebens interessiert sind. Nun, die Ängste, das ist ein wichtiger Punkt in diesem Vortrag, sind meistens Dinge, die, ich will mal sagen, sich so in den Nischen und Winkeln und Ecken unserer Persönlichkeit einnisten. Wir sehen die nicht. Das ist so wie so in den Ecken, wo die Dunkelheit ist. Und wir können es nicht erkennen. Zum Beispiel habe ich mich mal gewundert. Man hat einmal eine Erhebung gemacht in Amerika, also so eine Meinungsumfrage, mit der Frage, wovor haben die Menschen am meisten Angst? Was meint ihr wohl, was da rauskam? Vor sich selbst? Die Meinung der anderen über einen? Glücklich zu sein? Vor einem großen Publikum sprechen. Vor Verlust. Armut. Nicht lieben zu können. Vom sozialen Tod. Vom körperlichen Tod. Ja. Krieg. Schmerzen, Entwertung, Geldentwertung. Also wir hören jetzt mal auf, sonst wird das hier ganz düster. Keine Angst, wir kriegen noch einen positiven Schwenk rein. Bleibt mit mir, Kinder. Es ist tatsächlich so, dass die meisten Menschen nach dieser Umfrage vor dem Angst haben, was ich im Augenblick tue. Vor einer Öffentlichkeit sprechen. In der Öffentlichkeit sprechen. Da haben die eine unglaubliche Angst davor. Aber das ist nur ein Vorhang. Das ist ein Nichterkennen der tiefen Ängste, die dahinter stecken. Was dahinter steckt, ist nicht, dass man redet und den Mund aufmacht. Das, was dahinter steht, ist einfach so etwas wie, kannst du mir bitte nochmal helfen? Ich habe so ein schwaches Namensgedächtnis im Augenblick. Wie heißt du nochmal? Tamoha oder? Rupa Manoha. Prabhu gesagt hat, nicht? Der soziale Tod, dass man sich so blamiert, dass man ausgelacht wird, dass man das herauskommt, dass ich eigentlich nur ein doofer, dummer Einfallspinsel bin. Ne? Davor haben die, das ist, was dahinter steht, hinter dieser Angst. Das Sprechen ist harmlos. Was dahinter ist, ist etwas nicht Eingestandenes, etwas, mit dem die Menschen, ich will mal sagen, nicht klarkommen und was sie auch nicht zugeben können. So, es ist meistens so, wenn du deine Angst überwinden kannst, wirst du alles gewinnen. Wenn du sie nicht überwinden kannst, wirst du alles verlieren, weil du in der Angst bleibst, in der Angst, durch die Angst regiert wird. Deswegen im spirituellen Leben interessieren uns sehr Wege, die aus diesem Bewusstsein des Klammerns, des Anklammerns, des Anhaftens herausführt. Und ich möchte jetzt noch kurz sprechen über Wege aus der Angst. Ich habe mir viele Notizen gemacht und spreche ehrlich gesagt das erste Mal darüber. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich die Notizen habe. Es geht darum, was können wir tun, um unser materielles Leben aufzulösen. Ihr versteht, materielles Leben ist gleich Festklammern und ist gleich Angst. Es gibt hier eigentlich nur eines, dass man spirituelle Übung macht, die einen mit dem Ort in sich verbindet, wo man ohne Furcht und ohne Angst ist, wo man ewig ist, wo man als Teil Gottes voller Ewigkeit, Glückseligkeit und Wissen ist. Spirituelle Übungen haben grundsätzlich zwei Auswirkungen. Sie schwächen etwas und sie bestärken etwas. Ein Mensch, der spirituelle Übungen macht, schwächt die Macht der Angst über seinen Geist und über die innere Unruhe. Und ein Mensch, der spirituelle Übungen ausführt, stärkt meistens das Gefühl der Liebe zu Gott. Ich war einmal in Ljubljana, das ist in Slowenien, und habe einen Vortrag, habe ein großes Programm geleitet, als dort direkt neben dem Veranstaltungsort der Krieg zwischen Serbien und dem Rest Jugoslawiens entbrannte. Und die schossen sich also direkt vor dem Fenster. Also ich hatte sowas noch nie erlebt, Soldaten zu sehen, die Kugeln abgefangen haben, Bomben sind losgegangen, Handgranaten und so weiter. Und ich kann mich noch deutlich daran erinnern, wie wir alle von dieser, wie diese Angst, die in uns ruhte, plötzlich rauskam. Wir sprechen gerade über Slowenien, wo Ramani war. Ramani war damals eine Opernsängerin in diesem Programm, die Angst vorm spirituellen Leben hatte. Wir sprechen über Ängste, nicht? Das ist ziemlich intensiv. Und in dem Augenblick, wo die Kugeln losgingen und diese Handgranaten explodierten vor dem Saal, sind also wir alle voller diese Ängste sind hinter dem Vorhang hervorgekommen, diese Ängste um unser Leben eigentlich, nicht? Und ich weiß noch, ich bin sofort unter die Bühne gestürzt und mir sind ungefähr 50 Leute nachgestürzt unter die Bühne und wir haben das da irgendwo überlebt. Und dann weiß ich noch, dann kam die Kampfeshandlung ein bisschen weiter, also die brandete dann in einem anderen Stadtteil, die zogen weiter und bekriegten sich weiter. Und wir kamen dann alle unter der Bühne heraus und ich schaute so ein bisschen im Saal herum und die waren alle erstarrt und bleich vor diesen Ängsten, die gerade rausgekommen sind. Manche haben gezittert und manche haben, haben, wie soll ich mich ausgedrückt, wirklich, also geweint vor Ängsten. Und ich habe dann gesagt, Kinder, wir können jetzt nicht den Saal verlassen, denn die kämpfen da draußen noch. Wir können aber was tun gegen die Angst. Wir können eine spirituelle Übung machen, um die Macht der Angst über unseren Geist die Kraft zu nehmen. Und dann habe ich gesagt, wollen wir das machen? Und die waren alle dafür. Und dann haben wir angefangen zu chanten und zu chanten und zu chanten. Und nach einiger Zeit haben wir wirklich die Herrschaft der Angst zerbrochen. Man hörte das richtig knacken im Saal, knack, und dann war es los. Und danach sind 8 Leute Hare Krishnas geworden. 8. Einer ist sogar noch dabei, das ist die Ramani. Denn es heißt so schön, im Schützengraben gibt es keine Atheisten. Aber ich glaube, nur zwei sind da geblieben auf dem spirituellen Pfad. Die anderen 6 haben wieder den Vorhang gezogen vor diesen Ängsten. Versteht, was wir damals empfunden haben in dem Saal, war nicht etwas, was von außen kam. Die Angst, die wir empfunden haben, war etwas, was von innen, was innen schon da war, was aber die meisten von uns, weil die nicht Atma Vichar betreiben, also Selbstanalyse, nicht gesehen haben, nicht sehen wollten, bevor sie den Vorhang gezogen haben. Wir sind die erfahrensten Vorhangzieher, die wir uns vorstellen können, wir armen, törichten Menschen in dieser Welt. Oder Krishna. So, was man tut durch spirituelle Übung, und das haben wir da so schön gemerkt, man schwächt die Angst, die Macht des Angstes über den Geist, und man entwickelt Liebe zu Gott. Was man schwächt, ist die innere Unruhe, die so in uns drin ist, und wir stärken die spirituelle Sicherheit im Leben. Durch spirituelle Übung schwächt man auch die Neigung der Sinne, sich nach außen zu wenden. Und durch spirituelle Übung stärkt man dagegen die Neigung der Wahrnehmung, sich nach innen zu lenken. Die meisten von uns sind Menschen, die nach außen orientiert sind, die Dinge sehen wollen, schmecken wollen, riechen wollen und hören wollen. Spirituelles Leben bedeutet, diesen Weg umzukehren und nach innen zu gehen. Aber das geht nur für einen Menschen, der spirituelle Übungen regelmäßig macht. Ein Mensch, der keine spirituellen Übungen macht, wird immer wieder sehen, wie die Energie seiner Sinne ihn nach außen zieht. Er will mehr Musik hören, er will mehr Filme sehen, er will mehr Sex haben, er will mehr essen. Aber mehr schlafen, nicht? Die Sinne drängen so nach außen, die haben so einen richtigen Drang. Und wenn der nicht spirituelle Übungen macht, dann wird er immer ein Sklave dieser Dränge bleiben. Das kennt ihr bestimmt in Berlin sehr, wir kennen das ja als Stadtbewohner, diese Sklavenbewusstsein. Das erfährt ja jeder, nicht? Spirituelle Übungen sind total wichtig, um die Energie nach innen zu richten. Und zwar in diesen Bereich hin, diesen Bereich der Unsterblichkeit, diesen Bereich der Liebe, diesen Bereich der Sicherheit, der ja direkt da ist, der neben uns weilt, der wartet von uns, erschlossen zu werden. Ich weiß noch, wenn manchmal Probleme waren im Tempel bei Leuten, die in so eine spirituelle Krise kam, also Mönche und so weiter, wovon ich vorhin gesprochen habe, die sich also mit dieser Urangst auseinandersetzen plötzlich und die plötzlich nur noch Angst haben, weil sie den Vorhang aufgezogen haben, diesen Vertuschungsvorhang. Wenn das geschah, hat Prabhupada sehr oft seinen Schülern gesagt, sie sollten einfach in den Tempelraum gehen, sie sollten vor dem Altar sein und chanten. Von morgens bis abends. Und dann wieder ihr spirituelles Gleichgewicht bekommen. Es kann tatsächlich vorkommen, dass man auf dem spirituellen Pfad plötzlich sieht, mein Gott, ich lebe in einer Welt, wo alles dieses Kreuz trägt, das Kreuz der Vernichtung. Ich werde auch sterben wahrscheinlich. Oder wie diese Leute, die durch Verschwörungstheorien aufgeschreckt werden. Mein Gott, das Geld in Deutschland wird nochmal entwertet. Das mit dem Euro war nur ein fauler Trick. Und so weiter. Oh mein, ich werde mein Geld verlieren. Also die plötzlich, wo plötzlich dieser Vorhang aufgeht und das, was schon in ihnen drin ist, plötzlich so da ist. Ich möchte euch da einen Tipp geben. Lernt es eurem spirituellen Leben Aufmerksamkeit zu geben. Die meisten Menschen, auch die meisten Anfänger im spirituellen Leben, die haben es nicht gelernt, Aufmerksamkeit bewusst für Dinge zu geben, die förderlich für sie sind. Die meisten lassen sich ihre Aufmerksamkeit immer aus dem Kopf reißen. Nicht? Wenn man auf dem Weg zum Tempel ist, dann sieht man überall den Uri Geller. Da gibt es eine richtige ernstzunehmende Ausbildung, wie man so ein Plakat entwickelt, damit das einem die Aufmerksamkeit aus dem Kopf reißt. Oder es gibt plötzlich einen neuen Film. Ich habe jetzt gesehen, Tom Cruise. Tom Cruise geht also am Cruisen irgendwie so ein Attentat. Nicht? Es geht um ein Attentat. Oder Leute, denen wird die Aufmerksamkeit auf den Kopf gerissen, wenn sie einen interessanten Menschen sehen, toll geschminkt, mit toller Augenschminke und tollen Busen. Nicht? Wird die Aufmerksamkeit dahin gerissen. Die meisten von uns, denen wird die Aufmerksamkeit, das heißt das Wichtigste, was sie haben, aus dem Kopf gerissen am dauernden Band. Was ein spiritueller Mensch lernen muss, er muss bewusst den Dingen Aufmerksamkeit geben, die, sagen wir mal, ihn zum spirituellen Leben hinbringen kann. Das ist mein wichtigster Tipp, den ich euch heute geben kann. Lernt es den Dingen, die euch aufbauen, Aufmerksamkeit zu geben. Und lasst es nicht zu, dass ihr am Ende eures Lebens zurückblickt und seht, dass euch eigentlich immer nur das Wichtigste, was ihr habt, eure Aufmerksamkeit geraubt wurde. Von Dingen, für die ihr euch ganz plötzlich entschieden habt, weil die eben eure Aufmerksamkeit euch aus dem Kopf gerissen haben. Und dann habe ich noch was Thema. In den Schriften, in den Heiligen Schriften wird gesagt, wie wir das, sagen wir mal, das Grundübel unseres materiellen Daseins, die Trennung von Gott und damit die Trennung von Liebe überwinden kann. Es heißt in diesem Text, Angst entsteht immer dann, wenn ein Mensch sich als getrennt von Gott wahrnimmt und die Ereignisse seines Lebens als getrennt von Gott wahrnimmt. In dem Augenblick wird seine Intelligenz verdreht und er richtet sich plötzlich auf die Identifizierung mit dem materiellen Körper, dem vernichtbaren materiellen Körper. Und in dem Augenblick entsteht Angst, wo die Intelligenz von der Einheit mit Krishna weggeht und auf den Körper gerichtet ist. Dieser Zustand kann überbrückt werden, so heißt es in den Schriften, wenn man unter der Aufsicht eines Gurus, eines spirituellen Meisters, lernt, Krishna zu verehren. So kann man also unter führiger Kundung diese verkehrte Intelligenz wieder einlenken und wieder einrichten und die Angst des Lebens verlieren. Mein Thema ist es ja, über das zu sprechen, was uns Guru, wie wir mit Krishna verbunden sein können. In den Heiligen Schriften heißt es, dass der Guru identisch ist mit dem Mantra, den er seinen Schülern gibt. Der ist so gegenwärtig in dem Mantra. Und in den Heiligen Schriften heißt es auch, dass Krishna identisch ist mit seinem heiligen Namen. Wenn man es lernt, richtig zu chanten, Krishnas heiligen Namen zu intonieren, dann geht diese Schwingung des heiligen Namens in das Herz hinein. Und genauso wie die Sonne Dunkelheit entfernt, tut dann der heilige Name die Dunkelheit des materiellen Daseins zerleuchten. Genauso wie ein Wind Wolken vom Himmel wegfegt, so kann der heilige Name, wenn er richtig gehört wird und gechantet wird, die Identifizierung mit dem materiellen Körper lösen und einen frei von Ängsten machen. Ich selber konnte davon eine Erfahrung machen. Ich hatte so unausstehliche Schmerzen auf meiner letzten Reise in Indien, dass ich mich dann irgendwann mal hingesetzt habe und gesagt, so, ich will es jetzt wissen. Und habe angefangen, ganz sogar mein Bewusstsein einzutauchen und durchzuschwingen, sozusagen mit dem heiligen Namen, und plötzlich gemerkt, wie die Schmerzen wohl noch da waren, ich sie aber nicht wahrnahm. Also nicht so spürte. Ist ungefähr so, sagen wir mal, wenn unser Kind, unser Sohn oder unsere Tochter Schmerzen hat, wir nehmen es wahr und es tut uns leid, dass das Kind die Schmerzen hat, aber es ist nicht so, dass unser eigener Körper dermaßen durchrüttelt wird von den Schmerzen. So kann auch im spirituellen Leben eine Trennung von von meinen Schmerzen und den Schmerzen meines Körpers stattfinden. Ich merke, die Schmerzen des Körpers sind nicht meine Schmerzen. Man sieht es mit Besorgnis vielleicht an und denkt, ich muss etwas tun, um Gesundheit in meinem Körper zurückzubringen. Aber es ist nicht so, dass man die Übersicht vor lauter Schmerz verliert. Nicht? Deswegen möchte ich euch unbedingt aus eigener Erfahrung inspirieren. Haltet fest am Mantra. Im Mantra kann euch Gott begegnen. Einmal wurde mein spiritueller Meister gefragt, was empfindest du eigentlich, wenn du Hare Krishna chantest? Du bist der Begründer der Hare Krishna Bewegung. Was merkst du? Was ist bei dir? Und Prabhupada sagte dann auf diese Frage hin, wenn ich chante, habe ich keine Angst. Unglaubliche Antwort, ne? Nun, ihr habt die Vorlesung gehört und einige haben auch einige Dinge davon verstanden. Mit dieser Antwort meinte er, das materielle Dasein hört auf. Das materielle Dasein ist plötzlich weg. Wenn der Geist in Hingabe zum Herrn vertieft ist, schreibt Jiva Goswami, wird er nicht auf ein anderes Objekt mehr abschweifen. Die Folge ist Furchtlosigkeit. Wenn der Geist in Hingabe zu Krishna vertieft ist, wird er nicht auf ein anderes Objekt abschweifen und die Folge ist Furchtlosigkeit. Deswegen mein Tipp an euch alle, habt keine Angst vor morgen, Krishna ist bereits dort. Hare Krishna. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch für die etwas fortgeschrittener sind unter euch, zwei Dinge machen. Ich möchte ein Lied euch, also keine Angst, ich sing's euch nicht vor. Und dann möchte ich euch eine Meditation vorschlagen, die sehr stark ist und die eben die Angst oder das materielle Dasein zertrümmern kann. Wollt ihr zuerst den Song hören? Gut. Ist ein bisschen intensiv der Song, wie es devotionale Lieder in sich haben. Wenn du jemanden umbringen willst, wer kann ihn dann beschützen? Die drei Welten befinden sich völlig unter der Kontrolle deines höchsten Willens. Die großen Regenten des Universums, angefangen vom Brahma, folgen deine Anweisung. Alle Sterne im Himmel, die ein gutes Geschick geben und die Unglück geben, bewegen sich nur unter deinem Wunsch. Nach deinem Wunsch allein wird man krank, klagt man, tritt der Tod ein oder ergreift Angst die Lebewesen. Deine Anweisungen können von niemandem außer Acht gelassen werden. Aus Furcht vor dir bläst der Wind, die Sonne geht auf und der Mond geht unter. Du bist die höchste Persönlichkeit Gottes, das höchste Brahman und die absolute Wahrheit. Du wohnst immer im Herzen deiner Devotis. Ewig bist du rein, ewig bist du voller Zufriedenheit, ewig bist du voller Zuneigung zu deinen Devotis. Du bist der ewige Herr deiner Devotis. Wenn du jemanden töten willst, wer kann ihn beschützen? Du bist der höchste Schöpfer aller anderen Schöpfer. O Herr, dein Diener hat sich deinen Lotusfüßen endlich ergeben. Er glaubt fest daran, dass du ihn vor allen Ängsten beschützen wirst. Devotis, die ihre Ängste verlieren wollen, suchen sehr oft Zuflucht in einer klassischen Liedersammlung, man nennt sie Sharanagati, wo ganz tolle Texte sind wie dieser, die sehr stark auch sind, zugegebenermaßen sehr stark, aber man will ja starke Dinge hören und nicht lauwarme, weil die nichts nützen. Und denn wie Speere die Angst vernichten. Eine andere Methode für Devotees in dieser Welt, Ängste zu verlieren, ist immer in einer Verbindung mit Krishna zu sein. Sie stellen sich vor, dass die Lotusfüße des Herrn also über ihn stehen und dass sie verbunden sind durch ihre Meditation mit diesen segenbringenden Persönlichkeit Gottes. Mein spiritueller Meister hat einmal ein Beispiel aus Hamburg gegeben. Hamburg ist eine Hafenstadt und da gab es vor einiger Zeit, ich glaube, jetzt wird das anders gemacht, diese Taucher, die eine Taucherglocke hatten, und aus der Taucherglocke führte so ein Schnorchel nach oben. Und die haben dann sich in die Elbe senken lassen und sind dann auf den Boden gegangen und haben die Schiffsbäuche repariert und Dinge aufgeschraubt und zugeschraubt, je nach Bedarf. Solange sie also verbunden waren mit dem Schnorchel, also mit diesem Schlauch, sagt man besser, konnten sie ohne weiteres und ohne Ängste existieren. Aber wehe, es kam ein unbedachter Außenbord-Motorsportler vorbei. Oh, klasse, es geht wieder weiter. Wehe, es kam so einer vorbei, der den Schlauch zerstört hat mit seinem Außenborder. Dann ging erstmal die Ängste los und dann ging das Kämpfen los unter Wasser. Und da mussten die schnell aus diesen mit Blei beschwerten Anzügen heraus und an die Oberfläche tauchen. Also mein Vater hat das zweimal gesehen und uns davon erzählt, weil die haben so mit Blei beschwerte Schuhe, dass die also auf dem Flussboden bleiben. Anyways, so ist es auch im Spirit, also gibt es, das fiel mir gerade ein, es gibt eine Meditation, wo wir also, ich will sie jetzt nicht die Schlauchmeditation nennen, aber wo wir in einer Verbindung mit oben, mit Krishnas Lotusfüßen sein kann. Und bei dieser Meditation meditiert man über verschiedene Symbole auf Krishnas Lotusfüßen. Ich zeige euch mal diese Symbole kurz. Keiner braucht sich was merken, aber hier seht ihr sie. Auf der anderen Seite, die ich jetzt zuhalte, sind Radhas Lotusfüße, aber das wird dann verwirrend. Ist schon verwirrend genug für manche von euch vielleicht. So, Ich möchte euch heute mal fragen, wenn man über diese Symbole meditiert, also nicht fragen, ich möchte euch berichten, wenn man über diese Symbole meditiert, wirken die in einem und einige dieser Symbole befreien einen von Angst. Ich möchte euch jetzt fragen, möchtet ihr die Flaggenmeditation hören oder die Dreiecksmeditation oder die Meditation über die nach oben gehende Linie oder möchtet ihr die Meditation über das Feuerrad hören oder die Meditation über den Schirm oder den Hufabdruck einer Kuh oder die Shakti-Meditation? Was möchtet ihr? Schwer zu sagen, ne? Feuerrad. Wer möchte was anderes? Flagge? Schirm. Dann haben wir drei. Also wir fangen an mit dem Feuerrad. Das Feuerrad auf den Lotusfüßen Radha und Krishnas schneidet die sechs Feinde des Lebewesens in Stücke, nämlich Lust, Zorn, Gier, Illusion, Stolz und Neid. Also wenn ihr Angst haben wollt, habt Angst vor eurer Lust, vor eurem Zorn, vor eurer Gier, vor eurer Illusion, vor eurem Stolz und vor eurem Neid, wenn ihr schon Angst haben wollt. Die Meditation über dieses Feuerrad kann diese Feinde des Lebewesens vernichten. Gut. Dann wollte jemand etwas über den Schirm hören, ja? Der Schirm auf den Lotusfüßen Radha Govindas zeigt uns, dass jemand, der Zuflucht sucht bei ihm, von dem andauernden Regen der materiellen Leiden bewahrt werden. Das heißt, dass die Meditation über Krishna, und darüber geht es ja, wie ein Schirm sich über einen Menschen deckt, der auf diese Weise diesen Ansturm der materiellen Leiden beseitigt. Aber dieser Schirm ist ein besonderer Schirm. Er hat noch, wenn man über Krishna meditiert, wird man nicht nur beschützt von Leiden, sondern man erlebt einen Schauer, einen erquickenden Schauer von Nektar. Vielleicht sollte unsere Veda-Akademie, die sich ja über sinnvolle Artikel zum Vermeiden des Leides bemüht, so einen Schirm mal entwickeln. Nicht so ein Schirm, wo den Nektar träufelt. Oder vielleicht weniger asiatisch, ein Regen, so ein Schirm. Ne? Kann man ja Wasser machen und dann kommt so Nektar, Erfrischung dahin. Ich scherze offensichtlich, das wird wahrscheinlich niemandem gefallen. Aber die Lotusfüße, die Meditation über Krishna, gibt uns Freiheit von Leid und die Erfahrung von Nektar. Da war noch was Drittes, was ihr wissen wolltet? Die Flagge. Seite 11. Genau wie eine Flagge, die gehisst wird, den Sieg über bestimmte Dinge ankündigt, so tut auch die Flagge auf Krishnas Lotusfüßen die Sicherheit und den Schutz ankündigen, sodass sich der Devoti nicht mehr ängstigen wird. Nicht? Also die. Das sind ein paar Meditationen für weiter Fortgeschrittenen. Ich möchte das ganz einfach ausdrücken. Es geht hier um, dass der Geist sich mit Krishna verbindet, nicht mit den Ängsten, und durch den Kontakt mit Krishna frei wird von Ängsten. Es ist praktisch wie in dem Bild, was wir schon erwähnt haben. Wenn die Funken ins Feuer gehen, dann werden sie wieder brennen und wieder tanzen und sehr froh und glücklich sein. So sind auch wir von den am Ende all unserer Ängste, wenn wir wieder in Verbindung mit Krishna stehen. Um sich Krishna wirklich zu ergeben und richtig Verbindung und Yoga zu erreichen, ist es nötig, dass wir eine konstante Bemühung unternehmen. Eine Bemühung, die Krishna davon überzeugt, dass uns das spirituelle Leben ernst genug ist, dass er uns wichtig genug ist. Und dann kommt Krishna an die Grenze unserer Bemühung und nimmt uns von da in den spirituellen Bereich. Ich habe für mich selber so ein Motto geprägt: Ich gebe mein Bestes, lass Krishna den Rest machen. I give my best, let Krishna do the rest. In dieser einfachen Formel findet ihr ein Naturgesetz ernsthafter Spiritualität, nämlich, dass Krishna sich in dem Maße offenbart, wie sich jemand ihm zuwendet. Gut, das sind die Themen, die ich heute ansprechen wollte. Es ist das erste Mal, dass ich über dieses Thema spreche. Es geht noch nicht so flüssig. Ich war dieses Jahr der Gast von Ramesh Baba, einem sehr großen Sadhu, also Heiligen, und ich hatte eine Frage mitgebracht aus Europa. Das war zum Teil meine eigene Frage und zum anderen Teil die Frage von so vielen Menschen, die mit mir in Kontakt kommen und mir dann immer wieder die Frage stellen, diese gleiche Frage stellen. Wie können wir von dieser inneren Schwäche befreit werden, die uns immer wieder dazu zwingt, dass unsere Aufmerksamkeit mit den Sinnen nach außen geht und wir diese Welt genießen wollen. Und Ramesh Baba sagte, wir können das nicht aus eigener Kraft, nach seiner Erfahrung. Wir können also nicht aus eigener Kraft die Sinne und den Geist so kontrollieren, dass sie nicht mehr mit der materiellen Welt in Kontakt sind und sie nicht mehr daran anhaften. Wir können eigentlich diese letztendliche Segnung nur dadurch realisieren, wenn Krishna in unser Herz kommt. Wenn Krishna seine Lotusfüße in unser Herz stellt, so sagte er, werden die materiellen Anhaftungen, die uns mit diesem Leben voller Angst verbindet, ausgelöscht werden. Und das heißt, dass damit das materielle Leben ausgelöscht wird. In dem Augenblick, wo das Anklammern oder das Anhaften von uns genommen wird, diese versteckte Angst von uns genommen wird oder diese getarnte Angst, in dem Augenblick hört das materielle Leben auf. Aber das ist die letztendliche Segnung, die Krishna nur denjenigen gibt, die das sehr ernsthaft wünschen. Das fand ich eine sehr, sehr nice Antwort. Es gibt Engel sind blind für die Welt, weil sie nur Gott sehen. Das ist eine hohe Stufe. Wisst ihr, warum Srimati Radharani blaue Augen hat? Weil sie immer auf Krishna schaut. Gut. Damit bin ich an ein Ende gekommen. Ich hoffe, dass ich euch spirituell erreicht habe. So ganz bin ich mir nicht sicher, weil ich eben merke, wenn man so ein tiefes Thema versucht, in Worte zu kleiden, wie es andere verstehen können, dann ist sehr viel Aufmerksamkeit auf die das, auf diesen Versuch gerichtet, einfach Worte zu finden. Mir hatte einmal, als ich zum Tempel kam, war das Erste, was mir jemand sagte, du leidest. Ich sagte, wieso das? Ich bin Sohn wohlhabender Eltern, ich bin unglaublich beliebt und kreativ und nein, du leidest. Hör mal, es gibt 4 Leiden, denen du nicht ausgenommen bist. Geburt, Alter, Krankheit und Tod. Ich sagte, also komm, könnt ihr mich bitte ein bisschen besser überzeugen? Also das betrifft mich nicht. Was habe ich mit Geburt zu tun? Das liegt 18 Jahre zurück. Ich kann mich daran nicht erinnern, das ist kein Problem. Was habe ich mit Alter zu tun? Ich bin jung. Geburt, Alter, Krankheit, da nimmt man eine Pille von der Apotheke dagegen. Und Tod, das passiert den alten Leuten. Ich konnte einfach nicht sehen, wieso man sagen kann, die materielle Welt ist ein leidvoller Ort. Ich konnte das nicht verstehen, weil ich einen ganz dicken Vorhang hatte, der über viele Leben kultiviert war. Also ich habe es ja versucht, aber ich konnte es nicht. Ich konnte nicht, ich habe die Welt als ein weißes Gemälde gesehen, also ein Canvas, wie sagt man, eine Leinwand, auf der ich alles malen kann, was ich will. So habe ich das gesehen. Und jetzt erst so über viele Jahre hinweg merke ich, wie stark dieser Vorhang ist. Und es kommt halt vor im spirituellen Leben, dass Krishna diesen Vorhang plötzlich aufzieht. Und dann sind wir immer total überrascht. Wir sind überrascht, dass auch wir eines Tages sterben müssen. Das haben wir nie für möglich gehalten. Wir sind überrascht, dass wir merken, wir haben Ängste. Unsere Sicherheiten werden uns nicht beschützen. Wir sind total schockiert. Das ist das Allernormalste, diese Erkenntnis. Was das Schlimme ist, dass wir so dicke Vorhänge haben, dass wir das nicht gesehen haben. Und dass wir jetzt plötzlich so ein Schockerlebnis haben. Jemand, der das sieht, das möchte ich sehr wichtig, das möchte ich sagen, wird deswegen nicht lebensfroh, lebensunfroh und lebensuntauglich, der wird total lebensfroher und lebenstauglicher. Weil er plötzlich weiß, ich tue meine Hoffnung nicht auf untergehende Schiffe setzen. Ich setz mein Leben auf, ich will mal sagen, spirituelle Realitäten. Nicht, der wird total glücklich und tanzt sogar manchmal auf der Straße, wo gar niemand tanzt. Also jemand, der den Weg des spirituellen Lebens einschlägt, sucht Zuflucht in dem Ewigen, während derjenige, der den Weg des materiellen Lebens eingeht, Zuflucht in dem nimmt, was einmal nicht ist, was nur eine Täuschung, eine Vortäuschung ist, und das zweite Mal, was vergehen wird. Aber wir haben leider diesen Vorhang. Ich glaube, da muss man sich wirklich Gedanken drüber machen. Man nennt das Maya übrigens. Schon mal gehört? So, aber ich habe heute mal über diesen Aspekt gesprochen, aber ich möchte ganz wichtig meine Vorlesung zum Ende noch hinten anstellen. Der Weg des spirituellen Lebens ist eigentlich der Weg der positiven Beschäftigung mit Krishna. Und da würde ich euch einladen, morgen werden wir ein total schönes Programm haben. Gora Lila heißt es. Wir werden über Lord Chaitanya sprechen und wir werden das in der Fasanenstraße tun. Und wenn ihr wollt, zeige ich euch mal die Vorhänge da. Dann könnt ihr besser verstehen, was ich gemeint habe. Also es ist komisch, es ist humorvoll, das zu sehen, also nicht. Wir fangen um 16 Uhr an und man klingelt auf dem Klingelklopf Kröne Plümke unten rechts. Ich mir sogar gemerkt. Gut. Dann würde ich jetzt eine kleine Pause einschlagen von 3 Minuten und euch dann ins Land des Nektars entführen. Ich habe nämlich Dias mitgebracht von der letzten Indienreise nach Vrindavan. Haben wir die nicht schon gezeigt? Nicht in Berlin, oder? Gut, wir machen also fünf deutsche Minuten Pause und richten das dann alles ein. Ich möchte Radha Mohan oder wie nochmal? Rupa Manohar Prabhu, kannst du vielleicht Kasimir, den Medanga-Spieler, organisieren?
Nicht Kasimir?
Ein Schnupftuch. Danke.